Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu begrüßt Sie Luca Pizzato am Mikrofon. Schönen guten Abend. Trisha Tuttle bleibt Berlinale-Chefin. Das ist das Ergebnis der heutigen Aufsichtsratssitzung. Ob damit nach den Debatten der vergangenen Tage nun alles geklärt ist, besprechen wir gleich. Außerdem fragen wir, welche Rolle Filme beim Erinnern an den Nationalsozialismus spielen. Ein Zentrum in Potsdam erforscht den Stellenwert audiovisueller Medien für die Erinnerungskultur. Die Verflechtungen der Schweiz mit dem Nationalsozialismus und auch dem Kolonialismus werden Thema sein. Eine Kommission soll sich mit Raubkunst in Schweizer Museen befassen. Und eine traurige Nachricht, der Schriftsteller Peter Schneider ist gestorben. Wir würdigen ihn mit einem Nachruf. Aber zunächst zur Berlinale. Die Diskussion, ob Trisha Tuttle Chefin der Filmfestspiele bleibt oder gehen muss, fand heute ein Ende. Sie bleibt. Das geht aus der Aufsichtsratssitzung unter der Leitung des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer hervor, an der sie selbst auch teilnahm. Wir wollen auf die Entscheidung blicken. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat die Aufsichtsratssitzung für uns verfolgt. Katja, Tuttle bleibt also Berlinale-Chefin. Ist das jetzt ein einvernehmliches Happy End für alle Beteiligten?
Also ich würde sagen, unterm Strich erstmal ja, weil es hatte ja überwältigende internationale Solidarität mit Trisha Tuttle gegeben, nachdem ihr Weggang im Raum stand und dieser Tsunami der Tausenden von Filmschaffenden oder Aufstand der Filmwelt, der das Festival sozusagen gegen die Einmischung der Politik verteidigt hat, der hätte sich bei Tuttles Weggang, glaube ich, sofort in einen Tsunami an Rücktrittsforderungen gegen Wolfram Weimer verwandelt. Und sein Schicksal war plötzlich mit dem der Berlinale-Chefin verwoben. Und jetzt bleibt Tuttle. Und wenn man sich den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer heute angeschaut hat, wie er im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien dieses Ergebnis verkündet hat, da war ihm, das bilde ich mir ein, eine gewisse Erleichterung schon anzumerken.
Dann schauen wir doch mal auf die Aufsichtsratssitzung. Welche Absprachen wurden denn nun mit Trisha Tuttle getroffen? Worum ging es konkret?
Also wir können uns dazu jetzt eigentlich nur die bisherigen Äußerungen von Wolfram Weimer und Trisha Tuttle anschauen. Der Kulturstaatsminister hat Tuttles Verbleib mit bemerkenswerten Neuerungen verkündet. Der Aufsichtsrat der KBB, also der Kulturveranstaltung des Bundes, der würde für die Zukunft Empfehlungen aussprechen, so sagte es Weimer, und zwar für einen Verhaltenskodex und für ein beratendes Forum, damit, Zitat, solche Vorfälle in Zukunft unterbleiben. Und das solle eben alle Veranstaltungen der KBB betreffen, also eben auch die Berliner Festspiele, den Gropiusbau und das Haus der Kulturen der Welt. Und Trisha Tuttle wiederum, die ließ sich nach der Sitzung so zitieren, das Gremium habe eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen, die man sorgfältig prüfen werde. Und sie dankte außerdem dem Aufsichtsrat dafür, Zitat, dass er die Bedeutung der Unabhängigkeit unserer Arbeit erneut hervorgehoben hat. Und jetzt stellt sich die Frage, waren beide auf der gleichen Sitzung? Haben sie überhaupt zugehört einander? Oder hat man sich hier auf zwei Sprachregelungen geeinigt, um das Gesicht zu wahren? Und ich tendiere eher zu letzterem, also nach dem Tsunami sozusagen Pragmatismus.
Ja, das klingt jetzt nicht nach astreiner Einigkeit. Also du hast die Unabhängigkeit, die Trisha Tuttle gefordert hat, angesprochen. Das klingt ja wie ein Seitenhieb auch gegen Weimars Einmischung. Siehst du das auch so?
Also ich denke, das ist schon eine Absicherung. Und die Frage, wie weit die institutionelle Unabhängigkeit und auch die Kunst- und Meinungsfreiheit auf der Berlinale angesichts der neuen Empfehlungen oder empfohlenen Maßnahmen gesichert sei, diese Frage wurde auch im Ausschuss für Kultur und Medien sofort gestellt. Das ist ja die entscheidende Frage. Und Weimers Antwort darauf war ausweichend, weil er als Beispiel während der Berlinale zog er eben die Angriffe gegen den Jurypräsidenten Wim Wenders heran. Jetzt frage ich, wie will man denn den offenen Brief von Filmschaffenden nach der öffentlichen Äußerung eines Jurypräsidenten verhindern? Also hat Weimer da ein seltsames Verhältnis von Meinungsfreiheit oder ist er unprofessionell? Ich weiß es nicht.
Blicken wir mal nach vorne. Weimer sprach im Vorfeld ja bereits von einer Neuausrichtung des Festivals. Wird diese Neuausrichtung kommen und wenn ja, wie soll die aussehen?
Also ehrlich gesagt halte ich das für ein Ausweichmanöver oder jetzt inzwischen vielleicht auch für ein Rückzugsgefecht, weil Weimer sagte ja, dass die Neuausrichtung des Festivals schon begonnen habe. Und er lobte auch dafür Trisha Tuttle. Also meine Meinung ist, wenn man jetzt nächstes Jahr 3,5 mehr Stars über den roten Teppich laufen sieht, dann wird, glaube ich, kaum noch jemand über eine Neuausrichtung sprechen. So banal ist das. Und ich habe auch weder von Wolfram Weimer noch von jemand anderem jemals einen einzigen konkreten Vorschlag dazu gehört. Ich glaube, im Moment sind doch viele froh, dass diesem Riesentanker Berlinale und diesem doch sehr erfolgreichen Publikumsfestival, das wieder Rekorde aufgestellt hat, dass dem jetzt, sagen wir mal so, eine professionelle Kapitänin erhalten bleibt.
Trisha Tuttle bleibt Chefin der Berlinale. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat die Entscheidung für uns eingeordnet. Vielen Dank.
Gerne.
Claude Lanzmanns Dokumentarfilm Shoah aus dem Jahr 1985 gibt über 9 Stunden lang Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eine Stimme. Es ist bis heute eines der umfassendsten filmischen Dokumente über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Durch diesen Film hat sich auch der Begriff Shoah im kollektiven Gedächtnis etabliert, als Bezeichnung für die systematische Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden. Eine ähnliche Wirkung hatte auch 1978 die US-amerikanische Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Als eine der ersten großen TV-Produktionen über den Nationalsozialismus prägte sie den Begriff Holocaust entscheidend mit. Shoah und Holocaust, das sind 2 eindrückliche Beispiele dafür, wie stark Filme unseren Blick auf den Nationalsozialismus beeinflussen und damit auch die Art und Weise, wie wir ihn erinnern. Ein neues Institut will genau diese Verbindung zwischen Film und gesellschaftlicher Erinnerung wissenschaftlich erforschen. Das Zentrum jüdischer Film und audiovisuelles Erinnern. Es wird heute an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam eröffnet. Vor der Sendung konnte ich mit der Gründerin und wissenschaftlichen Leiterin sprechen, Lea Wohl von Haselberg. Sie habe ich gefragt, warum es gerade jetzt so ein Zentrum braucht.
Ja, alle würden jetzt wahrscheinlich annehmen, dass ich einen tagesaktuellen Bezug mache. Ich würde den aber gar nicht unbedingt machen wollen, sondern würde sagen, eigentlich ist so eine Zentrumsgründung, wie wir sie heute in Babelsberg feiern, lange überfällig. Es gibt kein Zentrum, was sich mit jüdischer Filmforschung beschäftigt, obwohl das ein dynamisches Forschungsfeld ist, was sich seit den 1980er Jahren entwickelt. Und es gibt auch keinen Ort, wo dezidiert audiovisuelle Erinnerung interdisziplinär erforscht wird. Das heißt, wo sowohl historische, filmwissenschaftliche, medienwissenschaftliche, aber eben auch künstlerische und technologisch angewandte Forschungsperspektiven zusammenkommen. Mhm. Und insofern ist nicht die Frage, warum genau jetzt, sondern eigentlich, warum nicht schon längst?
Welchen Beitrag zur Erinnerungskultur können Filme denn leisten, was nicht auch Geschichtsbücher könnten?
Wenn man sich aktuelle Studien anguckt, und die Memo-Studie ist ja immer eine davon, dann sieht man ganz klar, dass der Film, der Spielfilm und der Dokumentarfilm nach wie vor zentrale Erinnerungsmedien sind. Sie prägen das, was wir wissen. Es sind aber eben auch die Auseinandersetzungen mit Geschichte, an die Menschen sich im Nachhinein erinnern. Also bestimmte Filme, die sie gesehen haben, bestimmte Emotionen, die sie dabei hatten. Und in der Regel wissen sie sogar noch, wann und wo sie die Filme geschaut haben. Das heißt, es ist ein zentrales Erinnerungsmedium, und natürlich ist audiovisuell Erinnerung auch nicht auf die Kinoleinwand beschränkt, sondern findet ja überall statt. Also es gibt keine Ausstellung mehr heute, die nicht mit Bewegtbildmaterial arbeitet.
Filme können ja Zeitzeugnisse sein in Form von dokumentarischen Aufnahmen. Es gibt ja aber auch Spielfilme. Also jetzt bekannte Beispiele wären jetzt Schindlers Liste, die mir einfallen, oder Das Leben ist schön. Und die erzählen ja fiktionalisierte, dramaturgisch konstruierte Geschichten. Ist das ein Potenzial oder eine Gefahr für das Erinnern?
Das ist unbedingt ein Potenzial für das Erinnern. Denn eigentlich würde ich ja sagen, wird Film da interessant, wo er nicht die eigenen medialen Mittel unsichtbar macht, sondern sie ausstellt. Also wo klar ist, dass wir einen Film gucken, dass wir wissen, es ist nicht die historische Vergangenheit, die wir hier sehen, sondern es ist ein Film, den wir sehen. Und der berührt uns trotzdem, der spricht uns an, der löst Reflexionen aus. Und Sie haben ja den Film Shoah von Claude Lanzmann erwähnt. Und da ist es ja sehr sichtbar. Also Lanzmann zeigt ja sehr deutlich, dass er einen Film macht. Wir sehen ihn im Bild, wir hören seine Fragen, wir hören immer wieder den Übersetzungsprozess seiner Fragen. Also die ganze Situation macht sich ja als solche sehr sichtbar in diesen Interviews. Auf jeden Fall liegt ein großes Potenzial darin, eben nicht nur die Vergangenheit zu aktualisieren, sondern auch Erinnerungen zu reflektieren.
Sie erforschen auch jüdischen Film. Die jüdische Diaspora ist ja außerordentlich vielfältig. Gibt es denn überhaupt so etwas wie einen jüdischen Film?
Ich würde immer eher von den jüdischen Filmstudien oder den Jewish Film Studies sprechen. Und da geht es natürlich nicht nur darum, ein bestimmtes Korpus zu definieren, also eine bestimmte Anzahl von Filmen über bestimmte Kriterien als jüdisch zu definieren, sondern eigentlich bestimmte Konstellationen filmhistorischer Art oder auch gegenwärtiger Art, die eben interessant sind. Also welche Filme werden eigentlich zu welchem Zeitpunkt von wem als jüdische Filme verstanden oder gezeigt oder auch in der Kritik besprochen? Welche Filmemacherinnen beschäftigen sich eigentlich mit jüdischen Themen? Sind es jüdische Filmemacherinnen? Werden die als jüdische Filmemacher verstanden oder gelesen und von wem eigentlich?
Sie befassen sich ja außerdem auch mit dem Themenfeld Antisemitismus und Film. Gerade in den letzten Tagen wurde ja über Antisemitismusvorwürfe beim größten deutschen Filmfestival, der Berlinale, gestritten. Wir haben heute auch wieder über die Zukunft des Festivals gesprochen. Wie blicken Sie als Filmwissenschaftlerin auf diese Debatten?
Die Debatten sind ja geprägt von einer großen Gereiztheit, einer großen Polarisierung. Ich würde mir wünschen, dass diese Auseinandersetzungen viel ruhiger und analytischer und eben auch einer größeren Unabhängigkeit passieren könnten. Ich glaube, das einzig Gute, was man an diesen Debatten sehen kann, davon abgesehen, dass ich denke, dass sie einen großen Scherbenhaufen hinterlassen ist, dass sie natürlich nochmal verdeutlichen, dass Antisemitismus eben nicht nur im Film auftaucht, sondern auch in der Filmkultur ein Thema ist. Das heißt, wenn wir über Antisemitismus und Film reden, dann sprechen wir eben über antisemitische Darstellungen im Film, aber eben auch in der Filmkultur, auch in der Filmproduktion und auch im Kinosaal.
Sagt die Filmwissenschaftlerin und Leiterin des Zentrums für jüdischen Film und audiovisuelles Erinnern, Lea Wohl von Haselberg. Wir sprachen über die Rolle von Filmen in der Erinnerungskultur. Die Auseinandersetzung mit vergangenem Unrecht erfordert auch einen kritischen Blick auf die Gegenwart. Noch heute befinden sich NS-Raubkunst und koloniale Beutekunst in deutschen Museen. Und ihre Rückgabe wird immer wieder diskutiert. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kündigte im Februar ein Restitutionsgesetz an, das einen klaren rechtlichen Rahmen schaffen soll. Auch in der Schweiz wird der Umgang mit Raubkunst diskutiert. Zwar hatte die Schweiz keine Kolonien und war politisch neutral im Zweiten Weltkrieg, doch Schweizer Handelsgesellschaften erbeuteten dennoch koloniale Kulturgüter. Und während des Zweiten Weltkriegs diente die Schweiz als wichtiger Umschlagplatz für NS-Raubkunst. Wie mit diesem Kulturerbe und den in der Schweiz verbliebenen Raubgütern umgegangen werden soll, darum soll sich nun eine unabhängige Kommission kümmern. Katrin Hondl weiß die Details.
In der Schweiz dauert es manchmal halt vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, wenn wir die Sachen dann tun, dann machen wir sie gut und gründlich.
Sagt Simonetta Sommaruga, ehemalige Schweizer Justizministerin und nun Präsidentin der Kommission für historisch belastetes Kulturerbe, die jetzt die Arbeit aufnimmt und sich viel vorgenommen hat. Das Gremium unabhängiger Expertinnen und Experten soll nämlich nicht nur in Streitfällen um NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke vermitteln, sondern auch, wenn es um historisches Unrecht im, wie es heißt, kolonialen Kontext geht.
Die Schweiz wird da Pionierarbeit leisten, gerade auch für unser Land, das ja nicht nur im NS-Kontext einen Zusammenhang hat, jetzt weil wir ein wichtiger Handelsplatz sind für Kulturgüter, damals schon waren, sondern weil die Schweiz auch in den Kolonien eine starke Präsenz hatte. Sie hatte zwar nie selber eine Kolonie, aber mit Handelsgesellschaften, mit Söldnern in fremden Diensten, Missionaren, Forschern, war die Schweiz doch auch sehr präsent in Kolonien, war auch verstrickt.
Doch es sind andere Verstrickungen, die dazu geführt haben, dass nun, mehr als 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und bald 30 Jahre nach der Washingtoner Erklärung, auch in der Schweiz im Streit um Raubkunst eine unabhängige Kommission faire und gerechte Lösungen fördern soll. Politischer Katalysator war die umstrittene Sammlung des Waffenfabrikanten Emil Bürle mit Meisterwerken von Cézanne, Monet, Van Gogh und anderen. Seit 2021 werden die Bilder in einem eigens errichteten Neubau im Kunsthaus Zürich gezeigt und dort mittlerweile auch auf ihre Herkunft und Geschichte erforscht. Denn der Provenienzforschung der privaten Bürle-Stiftung sind Nachlässigkeit und Fehler nachgewiesen worden. Streit gibt es seit vielen Jahren etwa um das Monet-Gemälde Mohnblumenfeld bei Vetheuil, das Bürle 1941 kaufte. Die Erben des jüdischen Vorbesitzers Hans-Erich Emden fordern die Rückgabe. Die Bürle-Stiftung lehnt sie seit Jahren ab. Der Streit um den Monet könnte also ein Fall für die neue Kommission werden. Für deren Präsidentin Sommaruga geht es aber nicht prioritär um die umstrittene Bürle-Sammlung in Zürich.
Das ist nicht die Aufgabe der Kommission Zürich, auf die Sprünge zu helfen, sondern die Aufgabe der Kommission ist, ganz grundsätzlich allen Museen, Sammlungen, Universitäten auch die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie man gerechte und faire Lösungen finden kann.
Das kontaminierte Museum heißt ein Buch des Berner Historikers Erich Keller, der den Umgang mit der historisch belasteten Kunst der Bürle-Sammlung in Zürich scharf kritisierte und damit seit 2021 dazu beigetragen hat, dass die Verantwortung des Schweizer Kunsthandels zur NS-Zeit jetzt genauer in den Blick genommen wird.
Man ist in vielen Dingen weitergekommen. Ich glaube, die Vorstellung, was Raubkunst ist, was es bedeutet, Raubkunst auszustellen, das hat sich sehr stark ausdifferenziert. Man macht diese Unterscheidung, die für die Schweiz typisch und auch einmalig war, zwischen sogenanntem Fluchtgut und Raubkunst, die macht man in dieser strikten Trennung, wie man sie zuvor gemacht hat, heute nicht mehr. Das ist ein wichtiger Schritt, weil die die Schweiz vor allem eine Drehscheibe war. Die Schweiz war ja kein Ort des Raubes, sondern eine Drehscheibe für geraubte Kunst.
Die Frage ist nun, ob die neue Schweizer Kommission ihre Aufgabe besser erfüllen können wird als die Limbach-Kommission in Deutschland. Diese durfte in Konflikten um die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunstwerke nur dann tätig werden, wenn auch das betroffene Museum zustimmte. Und darum mussten jüdische Familien teils jahrelang und manchmal erfolglos bitten. In der Schweiz gibt es nun eine Ausnahme. Wenn das umstrittene Kunstwerk im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht und sich in öffentlich finanzierten Museen oder Sammlungen befindet, dann kann die Kommission auch nur von einer Partei angerufen werden. Ab wann? Das steht allerdings noch nicht fest. Denn nun müsse erst einmal geklärt werden, so Kommissionspräsidentin Sommaruga, wie genau man arbeiten wolle.
Das ist ganz wichtig, weil da wird man uns auch sehr auf die Finger schauen. Und da will die Kommission gut vorbereitet sein, bevor sie sich dann in solche strittigen Einzelfälle einbringt.
Katrin Hondl über die Kommission für belastetes Kulturerbe in der Schweiz, die sich mit NS-Raubkunst und Kulturgütern aus kolonialen Kontexten befassen soll. Der Schriftsteller Peter Schneider befasste sich in seinen Romanen, Drehbüchern und Reportagen intensiv mit der deutschen Teilung und der Berliner Stadtgeschichte. Er war aktiver Wortführer der Studentenbewegung und ein enger Freund von Rudi Dutschke. In Lenz erzählt er von einer zerrissenen Generation zwischen politischen Idealen und persönlichen Bedürfnissen. Die Novelle von 1973 ist mittlerweile ein literarischer Klassiker, nicht nur unter Linken. Gestern Abend ist Peter Schneider im Alter von 85 Jahren gestorben. Cornelius Willenkemper würdigt Persönlichkeit und Werk in einem Nachruf.
Ich glaube, das ist das, was Literatur wirklich schaffen kann, wenn sie gut ist, dass sie den Leser zwingt, diese eigenen selbstverständlichen Stellungnahmen auf den Prüfstand zu stellen.
Sagte Peter Schneider 2021 bei einem Treffen in seiner weitläufigen Altbauwohnung in Berlin-Wilmersdorf. Anfang der 60er Jahre kam Schneider als Lehramtsstudent aus Freiburg im Breisgau nach West-Berlin und wurde erstmals als Wahlkampfhelfer von Willy Brandt politisch aktiv. Mit seiner Rede »Wir haben Fehler gemacht«, in der er vor Berliner Studenten gegen, Zitat, »den ganzen alten Plunder und die kriminelle Gleichgültigkeit einer ganzen Nation« wetterte, wurde er zu einem der Wortführer der 68er-Rebellion. Im Drama-Workshop des Literarischen Kolloquiums hatte Schneider seine Auffassung vom hochpolitisierten, exorzistischen Theater entwickelt, bei dem das Publikum sich vom historischen Ballast in einer kollektiven Schreiorgie befreien sollte.
Vor der Zerschlagung des Staatsapparates und der Aneignung der Produktionsmittel durch das Proletariat ist die Kulturrevolution im Spätkapitalismus der Agitator, Propagandist und Organisator der Revolte.
Befand Schneider 1969 in der Kulturzeitschrift Kursbuch dem Sprachrohr der außerparlamentarischen Opposition. Anders als zahlreiche Weggefährten, darunter auch seine damalige Partnerin, die spätere RAF-Terroristin Marianne Herzog, distanzierte Schneider sich allerdings früh von der linksradikalen Militarisierung. Nach 3 Monaten als Industriearbeiter und Abgesandter einer K-Gruppe veröffentlichte Peter Schneider 1973 die autobiografisch grundierte, bald zum Kultbuch avancierte Erzählung »Lenz«, ein unverhohlener Abgesang auf die 68er-Bewegung.
Ihr könnt nur allgemein in Begriffen sagen, was ihr hasst oder liebt. Ihr habt Angst davor, dass euch irgendetwas gefällt, weil ihr Angst habt, dass ihr dann nicht mehr kämpfen könnt. Weil ihr nicht für euer eigenes Glück kämpft, verteidigt ihr auch nicht das Glück anderer Leute.
Während der radikalen Erlass Peter Schneider vom Referendariat ausschloss, hatte er sich inzwischen als Drehbuchautor, Schriftsteller und gefragter Kommentator des Zeitgeschehens etabliert. Gastdozenturen führten ihn nach Princeton, Harvard und Stanford, aber auch zu den Schriftstellerkollegen in Ost-Berlin hielt Schneider Kontakt. Für Aufsehen sorgte 1981 Schneiders später auch verfilmte Erzählung »Der Mauerspringer«, in der er nicht nur den Mauerfall, sondern auch dessen gesellschaftliche Nachwirkungen anzieht.
Die Mauer im Kopf einzureißen, wird länger dauern, als irgendein Abrissunternehmen für die sichtbare Mauer braucht. Wir mögen uns noch so weit in unseren Wünschen von unseren Staaten entfernen. Wir können nicht miteinander reden, ohne dass der Staat aus uns spricht.
Zu Peter Schneiders Vorbildern als Romancier und Essayist zählten George Orwell und Albert Camus. Die einfache, klare Gedankenführung und Sprache zog er elaborierten Satzgefügen vor. Schneider mischte sich stets meinungsstark ein, warnte vor der deutschen Wiedervereinigung oder forderte nach einem Besuch als Reporter im belagerten Sarajevo 1994 früh und entschlossen die Entsendung der Bundeswehr. Den eigenen Irrtum dachte Peter Schneider dabei stets mit.
Das gehört einfach gerade auch zum Job, finde ich, eines Intellektuellen. Also es ist nicht populär, weder für einen selbst noch für das eigene Publikum, wenn man sagt, da habe ich mich total verrannt. Aber ich muss sagen, ich habe eher eine Verachtung für die Leute, die es überhaupt nicht tun. Und ich finde, das ist man sich und den anderen schuldig.
Wo der kritische Welt- und Selbstbeobachter Uneinsichtigkeit oder Verrat witterte, sagte er sich von Weggefährten und Freunden los, sowie von seinem einstigen Intimus, dem Altkanzler Gerhard Schröder, wegen dessen Nähe zu Wladimir Putin. In den späten Jahren widmete sich Schneider vor allem belletristischer Literatur, etwa im Roman »Vivaldi und seine Töchter« über das erste Frauenorchester Europas oder in »Der Club der Unentwegten« über das Abenteuer der Liebe im vorgerückten Alter. Mit Peter Schneider ist jetzt ein leidenschaftlicher Denker verstorben, der sich als Intellektueller und Literat stets gegen ideologische Dogmen und für die Logik der Menschlichkeit stark machte.
Ein Nachruf von Cornelius Willenkemper auf den Schriftsteller Peter Schneider, der gestern Abend im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Neben den Entscheidungen rund um die Berlinale, wie am Anfang der Sendung berichtet, sorgt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer auch beim Deutschen Buchhandlungspreis für Wirbel. Die Einzelheiten hat Adalbert Zinjawski in den Kulturmeldungen.
Mit dem Preis werden jedes Jahr Dutzende inhabergeführte Buchhandlungen ausgezeichnet, unter anderem für besondere Verdienste um das kulturelle Leben am Standort. Dazu legt eine Jury dem Kulturstaatsminister eine Liste der Preisträger vor, der diese bestätigt. In der Regel ist das eine Formsache. Nun hat Wolfram Weimer drei Buchhandlungen von der aktuellen Vorschlagsliste gestrichen, und zwar den Buchladen zur schwankenden Weltkugel Berlin, The Golden Shop Bremen und Rote Straße Göttingen. Sie werden dem linken politischen Spektrum zugeordnet. Zur Begründung hieß es aus Weimers Büro auf Nachfrage des Deutschlandfunks, es habe verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse aus dem sogenannten Haber-Verfahren gegeben. Einzelheiten dazu unterlägen dem Geheimschutz. Die betroffenen Buchhandlungen sagten gegenüber unserem Sender, sie hätten von der Entscheidung aus der Zeitung erfahren und dazu keine Begründung erhalten. Der Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Sebastian Gugolz, kritisierte im Deutschlandfunk das Vorgehen des Kulturstaatsministers.
Das Haber-Verfahren soll terroristische Organisationen, Gruppierungen oder Einzelpersonen ausfindig machen. Das findet im Zusammenhang mit dem Deutschen Buchhandlungspreis und mit drei Buchhandlungen, die den Preis auch schon häufiger gekriegt haben, die jeder Verlag und jeder Buchhändler, auch andere Buchhändler kennt, die Teil dieser Buchhandelskultur sind. Also das halte ich für wirklich in höchstem Maße hinterfragenswert und kritisch.
Sagte Sebastian Gugolz vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Kurt-Wolf-Stiftung als Partnerin des Preises zeigte sich, Zitat, höchst irritiert und beunruhigt über die Revidierung der Juryentscheidung. Auch 11 frühere Jurymitglieder erklärten sich mit den Verlagen solidarisch. Der neue Reformstaatsvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio verlangt Einsparungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nun haben sich ARD und ZDF auf konkrete Maßnahmen geeinigt. Demnach werden zum Jahresende die drei Spartensender Tagesschau 24, One und ARD Alpha gestrichen. Aufatmen gibt es dagegen bei den Kultursendern Dreisat und Arte sowie dem Nachrichtenkanal Phoenix. Diese bleiben entgegen früheren Befürchtungen erhalten. Generell sollen die Sender aber enger zusammenarbeiten. Der bildende Künstler und Fotograf, Choreograf und Tanztheaterleiter V.A. Wölfel ist tot. Wie die Akademie der Künste in Berlin mitteilte, starb das Akademiemitglied im Alter von 82 Jahren. Mit V.A. Wölfel verliert die Tanz- und Kunstwelt einen Künstler von kompromissloser Konsequenz und internationaler Ausstrahlung. Ein echtes Unikat, so würdigt ihn das Online-Magazin tanznetz.de.
Das waren die Kulturmeldungen von Adalbert Zinjawski. Vielen Dank. Und damit endet Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Themen dort sind die Auswirkungen des Kriegs im Iran auf die türkisch-iranische Grenze und die Suche nach einem Atomlager in Deutschland. Ein Atomendlager in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Ich wünsche gutes Weiterhören.